Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen neu denken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge setzen wir die Diskussion um die Zukunftsfähigkeit der europäischen Abfallwirtschaft fort. Eine Diskussion, die wir in der letzten Folge begonnen haben und kurzfristig entschlossen haben, wir machen einen Teil 2. Denn die Diskussionen und die Themenfelder, die wir dort bearbeitet haben, sind so umfangreich und es lohnt sich einfach, über einige Dinge noch genauer zu diskutieren und vielleicht das ein oder andere noch zu ergänzen. Ja, zu Gast, mir zugeschaltet, sind erneut Frau Dr. Beate Kummer und Herr Professor Uwe Lahl, beide bekannt aus der letzten Folge auch. Deswegen möchte ich an dieser Stelle sagen, spare ich mir die Vorstellung beider Gäste in umfangreicher Form, weil die Lebensläufe einfach dann doch ein paar mehr Stationen aufweisen. Aber die Vorstellung ist in der letzten Folge und die ist in den Shownotes verlinkt. Also wer die noch nicht gehört hat, auf jeden Fall damit anfangen. Und beide Lebensläufe und weiterführende Informationen sind ebenfalls in den Shownotes. Also wer sich da auch noch genauer informieren möchte, gerne reingucken. Ich möchte aber trotzdem kurz zu Frau Dr. Beate Kummer sagen. Sie ist seit August 2024 Director Public Affairs Sustainability bei Christ & Company und leitet den DGAW-Arbeitskreis EU-Denkfabrik. Und Herr Professor Dr. Uwe Lahl war vor seinem Ruhestand zuletzt als Amtschef und ständiger Vertreter des Ministers des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration in Baden-Württemberg tätig. So, Sie verzeihen mir hoffentlich beide, dass ich das jetzt so kurz gehalten habe, denn weiterführende Informationen in den Links und wir steigen direkt ins Gespräch ein. Zuerst sage ich aber guten Morgen an Sie beide. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und mich freut sehr, dass Sie erneut mit dabei sind. Hallo zusammen.
Hallo.
Guten Morgen zusammen.
Ja, klasse. Ich glaube, wir steigen dann mal direkt ins Gespräch und an die Fortsetzung der letzten Folge ein. Frau Dr. Kummer, vielleicht könnten Sie ja einmal zu Beginn dieser Folge, um auch alle Hörerinnen und Hörer abzuholen, vielleicht auch die, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, und einmal kurz zusammenfassen, womit befasst sich der Arbeitskreis EU-Denkfabrik der DGAW? Wer arbeitet vielleicht darin mit und was ist der grobe Rahmen des zuletzt veröffentlichten Positionspapieres?
Ja, sehr gerne. Also vielleicht zunächst zur Zusammensetzung. Wir haben einen wirklich sehr interessant zusammengesetzten Arbeitskreis, bestehend aus Juristen, Wissenschaftlern, Unternehmensvertretern, Behördenvertretern. Und diese Vielfalt macht diesen Kreis einfach sehr wertvoll und unsere Diskussionen sehr lebhaft. Ja, wir beschäftigen uns seit vielen Jahren ja schon mit teils sehr aktuellen Themen und teils eben Themen, die sehr grundsätzlicher Art sind. Zuletzt beispielsweise haben wir uns mit der Taxonomie auseinandergesetzt, wo man sich natürlich zunächst mal fragt, was hat das mit Abfallwirtschaft zu tun? Hat sehr, sehr viel mit Abfallwirtschaft zu tun, weil es da ja auch um Investitionen in nachhaltige und zukunftsfähige Technologien geht. Und wir haben eben jetzt festgestellt, die Abfallwirtschaft hat sich doch in den letzten Jahren und Jahrzehnten stark geändert. Und deswegen haben wir uns jetzt eben zuletzt auch mit Professor Lahl an vorderster Front mit der Frage beschäftigt, wie muss eigentlich Abfallwirtschaft 2030 und danach aussehen? Und weil sich so viel verändert hat, und das ist eben sowohl regulativ, technisch als auch gesellschaftlich, und weil wir eben auch natürlich immer an die Klimaschutzziele 2050 denken müssen, müssen wir einfach Wege finden, um den Industriestandort Europa nachhaltig und auch attraktiv zu gestalten. Ja, und die globale Entwicklung dürfen wir dabei auch nicht vergessen. Es ist, denke ich, bekannt, dass die Menschheit einige relevante Systemgrenzen bereits deutlich überschritten hat. Ich möchte ganz kurz erinnern an einen Report, der gerade veröffentlicht wurde, der sogenannte Circularity Gap Report, der einmal im Jahr aufzeigt, wie zirkulär unsere Wirtschaft eigentlich ist. Und es ist erschreckend, dass wir jetzt feststellen müssen, dass nach mehreren Jahren die sogenannte Zirkularitätsrate, was bedeutet, was wird wirklich wieder eingesetzt an Sekundärrohstoffen für neue Produkte, abgesunken ist. Und zwar liegt die jetzt zurzeit nur noch bei 6,9%. Erschreckend wenig. Mhm. Ja, und jedenfalls aus all diesen Gründen ist eben jetzt eine Diskussion entstanden in unserem Arbeitskreis. Wo müssen wir eigentlich unsere neuen Prioritäten setzen? Und wir verstehen das als Handreichung, was wir hier nun entwickelt haben, auch für die neue Bundesregierung, auch für die neue EU-Kommission und hoffen natürlich da auch ein paar Blöcke einhauen zu können.
Ja, man kann ja schon dem Umfang, den Sie gerade skizziert haben, also doch schon die komplexen Arbeitsfelder des Arbeitskreises da ein bisschen entnehmen. Wir haben ja auch in der letzten Podcast-Folge schon einige interessante Thesen aus dem zuletzt veröffentlichten Positionspapier herausgegriffen und haben über Thesen gesprochen, wie zum Beispiel die Überhöhung des mechanischen Recyclings oder etwa, dass die Ökodesign-Verordnung keine einzige Ökodesign-Anforderung regelt, was ich sehr, sehr spannend fand. Nehmen wir nun mal an, man wolle alle Ihre Vorschläge aus diesem Positionspapier umsetzen und darüber hinaus noch viele weitere aus der Abfallwirtschaft. Würde das im Ergebnis nicht zu einer kaum noch zu überschauenden regulativen Komplexität führen?
Ja, das ist zutreffend. Deswegen machen wir das ja auch nicht, sondern wir handeln nach dem Satz One in, One out. Wie das in Brüssel jetzt auch zunehmend diskutiert wird. Wir gehen sogar darüber hinaus. Wir empfehlen die intensive Einführung einer in Brüssel beschlossenen Regelung, nämlich der Substitutionsquoten, dass Plastik, Altplastik durch Neuplastik ersetzt wird. Bei Einwegprodukten, bei Verpackungen ist das schon Gesetz und bei PKWs soll es kommen. Und wir sagen gleichzeitig, dass all die anderen Quoten, die eine enorme Berichtspflicht, Statistiken und so weiter nach sich ziehen, dass die schrittweise aufgegeben werden können, weil sie ins Downcycling führen und uns, was die Defossilisierungsthemen und den Klimaschutz anbelangt, nicht weiterbringen. Und damit ist unser Vorschlag eigentlich auch ein Vorschlag der Entbürokratisierung.
Aber ist gerade Entbürokratisierung oder das Einbringen von Veränderungen nicht auch ein Prozess, der immer wieder zu, ich sag mal, hitzigen Diskussionen führen würde? Also gibt es da Maßnahmen oder sehen Sie Maßnahmen, wie man das vielleicht verändern kann? Also ich erinnere mich da an die zuletzt geführte Diskussion zum Beispiel um die Wärmepumpen in Deutschland, die an irgendeinem Punkt ja komplett aus dem Ruder gelaufen ist und tatsächlich an dem eigentlichen Ziel vorbeigegangen ist. Also haben Sie da auch Maßnahmen im Kopf, wie man da vielleicht der Öffentlichkeit oder auch der politischen Diskussion so ein bisschen das Feuer nehmen kann?
Das ist mit Sicherheit ein gutes Beispiel. Das ist wirklich komplett aus dem Ruder gelaufen, nach meiner Meinung. Und dahinter steckt ja eigentlich ein gutes Ziel, nämlich ein Klimaschutzziel beim Gebäudeenergiegesetz. Und das hatte sinnvolle Ziele inkludierend, aber die wurden eigentlich so nie in der breiten Öffentlichkeit angesprochen. Wir sind allerdings auch der Meinung, dass es manchmal tatsächlich auch Gebote oder vielleicht auch Verbote braucht, um Klima- und Umweltschutzziele ganz einfach nach vorne zu bringen. Lassen Sie mich vielleicht ein Beispiel nennen, wo ich fürchte, dass ähnliche Diskussionen auftreten, die aber, glaube ich, in der breiten Öffentlichkeit noch nicht so angekommen sind. Ich würde ganz gerne mal das Beispiel E-Zigaretten, Vapes, ansprechen. Die erleben einen unglaublichen Hype weltweit gesehen. Ja, und es gibt so viele Gründe, dass man bereits heute in einigen Ländern ein Verbot erlassen hat oder zumindest ein Verbot diskutiert. Das sind zum einen Gesundheits-, aber auch Umweltrisiken. Warum Gesundheitsrisiken? Die Vapes enthalten Nikotin, nicht so viel wie in den normalen Zigaretten, aber es macht eben auch süchtig. Und es ist eben auch so, dass vor allem bei Jugendlichen das Gehirn geschädigt werden kann, weil auch sehr viele gesundheitsschädliche Substanzen enthalten sind. Die Langzeitwirkungen sind noch gar nicht erforscht, trotzdem ist das Produkt auf dem Markt. Die Umweltbelastung, das ist etwas, was vielleicht mehr unseren Kreis auch zukünftig beschäftigen wird, sind auch erheblich. Diese Einweg-Vapes enthalten nämlich jede einzelne eine Lithiumbatterie. Diese landen, weil es keine gesicherte Entsorgung bisher gibt, keine Getrennthaltungspflicht, ungesichert in verschiedenen Mülltonnen und verschärfen zusätzlich das Problem, das wir heute schon mit dem Elektronikschrott haben. Jetzt ist es beispielsweise so, nur um mal eine Dimension nennen zu können, in Großbritannien beispielsweise werden pro Woche 1,3 Millionen dieser Einweg-Vapes verkauft und weggeworfen. Das sind 67 Millionen pro Jahr. Und das wäre so zum Beispiel so viel, wie man 1500 Elektroautos mit Lithium-Akkus ausstatten könnte. Ja. Und jetzt ist es eben so, wir haben ja heute quasi fast täglich, denn jedenfalls wöchentlich, den Brand in einer Entsorgungsanlage. Unter anderem ausgelöst durch diese Lithiumbatterien. Und jetzt müssen wir uns eben die Frage stellen und müssen wir uns wirklich mal ehrlich machen, was ist uns denn jetzt wirklich wichtig? Ja. Und diese Diskussion müssen wir öffentlich führen und dann eben auch ehrlich sein, was wir an Gesundheits-, Umwelt- und auch Ressourcenschutzzielen haben. Und ich glaube, dann kann man auch die Menschen insgesamt mitnehmen.
Das ist ja auch vor allem ein Feld, was wir regulieren müssen, was natürlich auch in gewissem Maße Einschnitte für die breite Bevölkerung bedeutet, die man vielleicht auch bereit sein muss, auf sich zu nehmen. Das ist aber an der Stelle, glaube ich, eine Diskussion für eine andere Podcast-Folge, weil die hat wieder eine eigene Komplexität, die sie mit sich bringt. Ich würde aber mal gerne, also wenn wir jetzt bei Ihrem Beispiel bleiben, das steht ja schon im Namen der Einwegzigarette, die ja dem Grundgedanken der Kreislaufwirtschaft eigentlich komplett widerspricht. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, die zu verbieten, dass man einfach sagt, so, die kommen gar nicht mehr auf den Markt. Ich habe mir aus Ihrem Positionspapier aber einen Punkt herausgegriffen, der das vielleicht dann auf anderem Wege regulieren könnte. Und das ist ja, wenn wir das Design for Recycling umsetzen oder erfüllen wollen, dann wären diese E-Zigaretten ja sowieso in dieser Form aus dem Markt. Sie schreiben aber, es ist möglich, über die Kunststoffindustrie, über eine Quotenregelung, eine vollständige Defossilisierung zu erzwingen und damit das Design for Recycling automatisch umzusetzen. Und das finde ich eigentlich einen sehr spannenden Punkt. Können Sie den Weg dorthin vielleicht etwas genauer beschreiben?
Ja, gerne. Wir sind am Anfang gar nicht so ambitioniert. Wir sagen, dass bis 2030 das, was in Europa zwischen chemischer Industrie und der Politik verabredet ist, verbindlich gemacht werden soll, nämlich 20% weniger Erdöl und Erdgas und dafür eben erneuerbare Kohlenstoffquellen. Also Rohstoffwende 20% bis 2030 verbindlich machen. Und dann wird natürlich jeder Akteur, der weiterhin Chemikalien erzeugen und verkaufen will, sich an diese ordnungsrechtliche Vorgabe messen lassen müssen. Und wer sie nicht einhält, der läuft aus der Regelung hinaus. Und dann hängt es davon ab, wie diese Regelung sanktioniert wird. Wir brauchen aber zusätzlich eine zweite Regelung, nämlich dass diejenigen, die die Chemikalien herstellen, auch ihre Produkte verkaufen können. Und das ist beispielsweise die schon genannte Substitutionsquote. Wenn ich eine Verpackung mit 10%, 20% oder 30% Altkunststoffen herstellen muss und wenn ich das nicht tue, ist diese Verpackung nicht mehr verkehrsfähig, dann habe ich einen Markt. Und das heißt also, wir haben über die Substitutionsquoten, die auch schon vorhanden sind, die noch ergänzt werden müssen, einen Markt und wir haben eine ordnungsrechtliche Vorgabe, die wir nur noch verbindlich machen müssen. Und wenn wir dann noch die ökonomische Steuerung, nämlich dass diejenigen, die einfacher die Substitution durchführen können, weil sie beispielsweise auf der Basis von Biomasse schon heute arbeiten, dass sie dann ihre Übererfüllung verkaufen können. Dann haben wir sozusagen einen Handelsmechanismus und damit hätten wir einen, glaube ich, klugen Mix. Und derjenige, Policy Mix, und derjenige aus der chemischen Industrie, der diese in dieser Welt lebt, wird sich dann automatisch suchen, wie er seine Pflichten erfüllen kann und gleichzeitig dabei wirtschaftlich ist. Und dann wird er sich mit den Optionen, die wir haben, auseinandersetzen. Es gibt die Möglichkeit Recycling aus der Abfallwirtschaft. Es gibt die Möglichkeit, Abfallbiomasse oder Biomasse generell zu nutzen. Und es gibt die Möglichkeit, grünen Wasserstoff und CO2 zu nutzen. Und dann wird er die Möglichkeit nehmen, die für ihn am günstigsten ist, an seinem Standort. Und ich prognostiziere, da wird nicht in erster Linie der grüne Wasserstoff aus Chile oder Nordafrika kommen, sondern da wird in Betracht kommen, das, was wir hier heimisch haben, nämlich eine ausgefeilte Abfallwirtschaft, die lediglich jetzt sich fokussieren muss auf Dienstleistungen für die chemische Industrie, nämlich Rohstoffe bereitzustellen.
Sie haben gerade schon den klugen Policy-Mix angesprochen. Das habe ich auch in dem Papier öfters gelesen. Können Sie da noch mal ein bisschen eingrenzen oder ausführen, was genau Sie darunter verstehen?
Naja, wir haben im Umweltbereich immer dann Erfolg gehabt, wenn wir einen klugen Policy-Mix kreiert haben. Dazu gehört die erneuerbare Energien, die Umstellung im Stromsektor. Und klug heißt einerseits schlank, andererseits wenig Bürokratie und eine Mischung aus staatlicher Vorgabe. Da erschreckt vielleicht der eine oder andere, der Staat macht jetzt eine Vorgabe. Aber der das kritisiert, aus der Wirtschaft beispielsweise, der wird meistens mit einem zweiten Atemzug dann eine andere Forderung erheben, nämlich Investitionssicherheit. Und das ist nichts anderes als eine staatliche Vorgabe, die dauerhaft berechenbar bleibt. Und das heißt, das bringt die Sicherheit, aber trotzdem brauchen wir natürlich für die Wirtschaftsakteure auch wirtschaftliche Anreize, damit die staatliche Vorgabe auch umgesetzt werden kann. Es hilft ihnen ja gar nichts, wenn es eine Vorgabe gibt und die Vorgabe ist so konstruiert, dass ich am Ende aufgeben muss, weil ich eben niemanden finde, der meine Produkte kauft. Also brauche ich auch einen Markt für diese Produkte und das zusammen ist der kluge Policy Mix, also staatliche klare Vorgabe, Investitionssicherheit und gleichzeitig dann auch Märkte, die so kreiert sind, dass die Transformation, also die Defossilisierung der chemischen Industrie, dann auch umgesetzt werden kann. Das heißt also, diejenigen, die mitwirken, die an der Umstellung sich engagiert beteiligen, dass sie dann auch wirtschaftliche Zukünfte haben.
Mhm. Ich würde gerne an der Stelle noch einmal den Bogen dann schlagen. Wir hatten ja schon über die Defossilisierung der Kunststoffindustrie eben kurz gesprochen. Da hatte ich ja auch schon gesagt, Sie schlagen eine Quotenregelung vor. Da würde mich an der Stelle dann nochmal interessieren, also diese Quotenregelung, wie genau sieht die aus und welche Möglichkeiten der Defossilisierung haben wir denn überhaupt und wie wirken diese auf diese Quote?
Also das führt natürlich jetzt dazu, dass Sie mir einen Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt haben, den ich jetzt nur noch verwandeln muss. Ich würde nämlich die Antwort wie folgt geben. Wir nehmen genau die Umsetzungsvorstellungen, die chemische Industrie in Europa, das ist der Verband CEFIC, sich ausgedacht hat. Also die chemische Industrie hat sich ja auf freiwilliger Basis mit dem Gedanken beschäftigt, wie kann das eigentlich gehen? Und ich fand, dass das, wie das dort ausgedacht wurde, passt. Also jedes Unternehmen muss diese Zielsetzung umsetzen. Das heißt, es gibt am Werkstor sozusagen einen Quotienten zwischen fossil und nicht fossil und der muss dann dem Gesetz entsprechen. Und wenn ich es nicht einhalten will oder kann, müsste ich was dazu kaufen, ähnlich wie beim Emissionshandel. Und so ist jeder einzelne Akteur in der Pflicht. Das ist uns als DGHW auch sehr wichtig, dass wir nicht etwas haben, wo der ganze Staat für irgendwas haftet, was er gar nicht eigentlich im Kern kann, sondern der einzelne Wirtschaftsakteur ist verantwortlich. Alles ist flexibel und dann wird in dieser Situation auch am Ende die wirtschaftlichste Variante das Rennen machen. Und da kommen wir zu einem zweiten Punkt, der uns als DGRW wichtig ist. Wir müssen bei der Möglichkeit der Transformation auch immer mitbedenken, dass unser Interesse ist, dass wir unsere Industrie im Land halten wollen.
Ja.
Und deswegen finde ich, ist es ein Fehler, eine Quote, die wir leider jetzt haben für grünen Wasserstoff, für die chemische Industrie in Deutschland zu haben, aber keine Quote oder keine Regelung, wie man die Abfallwirtschaft sinnvoll einbinden kann, weil ich meine, da muss man nicht intelligent für sein, sich vorzustellen, dass wenn ich in Nordafrika, in Saudi-Arabien oder in Chile Chemikalien erzeuge aus Sonne und Wind, Basischemikalien, dann werde ich die nicht nach Ludwigshafen transportieren, um da Chemie draus zu machen, sondern mache ich das in Chile oder Saudi-Arabien oder Nordafrika gleich. Das heißt also, Wasserstoff, grüner Wasserstoff bedeutet auch immer Standortverlagerung, zumindest ist die Gefahr. Und deswegen ist das, ich meine, man muss immer sich die Frage stellen, wo haben wir Assets, wo haben wir große Möglichkeiten, unsere Wirtschaft zu halten? Und wir sind Weltmeister, das wissen wir auch politisch, wissen wir das, wir sind Weltmeister in der Abfallwirtschaft. Da macht uns keiner was vor, in Europa oder insbesondere in Deutschland.
In Deutschland, ja.
Und das sollten wir doch zum Asset machen, um unsere Standortvorteile zu entwickeln. Weil was wir nicht haben, das ist leider so, zumindest gegenwärtig, das ist genügend Wind und Sonne.
Finde ich ein sehr, sehr interessanter Punkt, vor allem wenn Sie schon beschreiben, dass die chemische Industrie einen Vorschlag macht, der so auch ja anscheinend für die Abfallwirtschaft passt würde, dann fehlt es ja jetzt eigentlich nur an politischer Umsetzung, oder? Also nur in Anführungszeichen, aber das wäre ja dann das, was fehlt aktuell, ne?
Ja, das ist das, was fehlt. Es ist vieles vorhanden. Leider ist es in Brüssel immer so, dass verschiedene Sachen parallel laufen und nicht verzahnt sind. Die DGs, die Generaldirektionen haben immer ihren eigenen Track und deswegen können wir uns was auswählen, aber es gibt auch widersprechende Regelungen, die man dann aber aufgeben muss. Und unser Track ist das, was wir beschrieben haben. Und vor dem Hintergrund muss eigentlich jetzt nur das, was schon vorhanden ist, verbindlich gemacht werden und vor allen Dingen umgesetzt werden. Und Sie haben die Ökodesign-Verordnung angesprochen. Lassen Sie mich noch einen Satz zu sagen. Die Regelung ist am grünen Tisch ausgedacht und ist auch inhaltlich nicht schlecht. Aber wir können uns schwer vorstellen, wie das praktisch funktionieren soll, dass wenn ich jetzt einen neuen Apparat entwickle, welcher Art auch immer, dass daneben ein Beamter sitzt, der darauf achtet, dass ich bestimmte Recyclingregeln einhalte. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Vor diesem Hintergrund, insbesondere, was ist die größte Schwierigkeit beim Ökodesign? Das ist nicht, dass ich mechanische Kunststoffe wieder rausrupfen kann, sondern die größten Schwierigkeiten sind die Chemie selbst, also die Kunststoffe und was da drin ist. Und da ist jetzt genau das eingetreten, was ich mir immer gedacht habe. Die Kommission hat die alle Viere von sich gestreckt und hat festgestellt, das ist zu kompliziert. Und das wird meines Erachtens so weitergehen, dass diese Grundidee, die in sich richtig ist, aber nur schwer umsetzbar ist. Und vor dem Hintergrund müssen wir eher über einfachere Regelungen nachdenken. Und ich habe das ja skizziert. Eine Quote, ein Markt und Flexibilität.
Sie haben gerade schon ein sehr schönes Bild gezeichnet, was sehr gut zu meiner nächsten Frage, die ich noch zu diesem Themenkomplex habe, passt. Der Beamte, der dann neben einem steht, während man ein Produkt entwickelt und über die Schulter guckt, oh, hält man auch alle Regeln ein. Wie ist es denn dann in Wirklichkeit? Also wie stellen wir denn sicher, wenn wir so eine Quote oder Quoten haben, also wie stellen wir sicher, dass die denn eingehalten werden? Machen wir es über Sanktionen? Machen wir es über finanzielle Anreize? Also wie können wir das sicherstellen?
Also die Einhaltung von Quoten ist natürlich ein hoher bürokratischer Aufwand, nicht nur auf der Seite der Unternehmen, sondern auf der Seite auch der Behörden. Und das sind wir tatsächlich nicht Weltmeister, ist meine Erfahrung. Also da kann ich unendlich viele Beispiele nennen, wo der sogenannte Vollzug leider Gottes nicht besonders gut funktioniert. Und auch da müssen wir besser werden. Ich denke, wir können da auch durchaus Einfluss nehmen, indem wir immer wieder den Finger in die Wunde legen, dass, wenn wir Regulatorik haben, dass die auch umgesetzt wird, also sowohl auf Bundes-, Landes-, aber auch auf regionaler Ebene. Also es sind ja teilweise sehr regionale Behörden, also Genehmigungsbehörden und Vollzugsbehörden bis hin zur Polizei, die dann da auch genauer hinschauen müssen, auch an den Grenzen. Also dass nichts rausgeht aus Deutschland, was einfach nicht rausgehen darf, weil es dann als illegale Abfallverbringung beispielsweise gilt.
Ich komme ja aus der Behördenseite. Unter meiner Beteiligung sind so Dinge wie das Bundesemissionsschutzgesetz, REACH oder andere ordnungsrechtliche Regelungen entstanden. Ich stehe auch da weiter zu, dass man sowas braucht, aber wir müssen jetzt aufpassen, mit der Frage, wollen wir so leben, wie ich das vorhin skizziert habe, mit diesen Beamten, oder ist das nicht unsere Vision? Also meine ist es nicht, dass der Staat immer weiter ins Detail greift. Wenn wir aber trotzdem Ziele erreichen wollen, dann müssen wir uns beschränken. Und das ist das, was das DGAW-Papier im Kern auch auszeichnet, dass wir nicht nur sagen, was wir wollen, wo wir mehr wollen, sondern auch sagen, was wir dann nicht mehr gebrauchen. Und dieses Aufgeben von vorhandenen, aber nicht mehr so nützlichem, das ist entscheidend. Und das machen wir. Wir sagen, wofür brauche ich eine allgemeine Quote zur Zirkularität? Wofür brauche ich eine Quote für Verpackungskunststoffe, wo dann am Ende Parkbänke und Barkenfüße draus werden, wenn wir gleichzeitig viel wichtiger die Defossilisierung der chemischen Industrie erreichen wollen. Und deswegen müssen wir, auch wenn das dem einen oder anderen wehtut, der damit Geld verdient, Und auch dem einen oder anderen, wir haben ja eine eigene Stelle, die diese Daten für diese Verpackungsabfälle erhebt. Da sind viele Leute, die und die schreiben Berichte oder werten die aus und am Ende kommt wenig dabei heraus. Und warum können wir das nicht aufgeben und uns auf die Dinge konzentrieren, wo wir wirklich dann auch einen Beamten brauchen, der es kontrolliert?
Mhm. Ich würde jetzt gerne kurz mal die Flughöhe ändern, nochmal nach oben gehen und bei dem Punkt mal bleiben. Also es gibt ja durchaus auch einige, die warnen, wenn wir zu viel ändern, wenn wir zu viel von Industrie verlangen an Anforderungen, die erfüllen müssen und so weiter, dann ist das, was passieren wird, nämlich, dass die Industrie irgendwann nicht mehr hier vor Ort ist, sondern eben abwandert. Ist das so eine Gefahr, die Sie auch sehen? Also wenn wir Ihren vorgeschlagenen Weg so weiter beschreiben, bleiben wir konkurrenzfähig zu außereuropäischen Produktionsstandorten oder laufen wir eben Gefahr, dass die Industrie abwandert?
Also ich denke schon, dass es da immer eine gewisse Gefahr gibt, dass Unternehmen schon immer sich Standorte auch auf anderen Kontinenten, in anderen Ländern anschauen, wo Energiepreise niedriger sind, geringere Bürokratie dann auch da ist. Aber ich denke, wenn wir es schaffen, hier in Deutschland tatsächlich eine Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen, die eben basiert dann schon auf Zukunftsfähigkeit, Innovation und Resilienz, dann werden wir es auch schaffen, dass gerade Unternehmen, die wir brauchen im Bereich dieser Green Technologies, dass sie dann auch hier bleiben. Was wir aber machen müssen, ist staatlicherseits und gegebenenfalls dann auch mit finanziellen Anreizen, ist eben dieses Green Tech, diese Clean Technologies wirklich fördern und die dann auch als Exportmotor ausbauen. Wir haben da immer viel zu lange Diskussionen und brauchen viel zu lange, um gewisse Innovationen wirklich an den Start zu bringen. Das sind andere tatsächlich auch ein bisschen schneller. Wir waren Innovationstreiber viele Jahre, Jahrzehnte im Bereich Maschinenbau, Automobilbau. Und wir waren auch im Bereich der Abfallwirtschaft mal eine Zeit lang richtig gut. Aber auch da stellen wir fest, andere überholen uns. Und wir müssen es eben jetzt schaffen mit diesem Dekarbonisierungsansatz, der eben Grünstrom, Wasserstoff, aber auch die Sekundärrohstoffnutzung beinhaltet, müssen wir wieder zu so einem Treiber werden und die Industrie so wettbewerbsfähig machen, dass es eben auch unter Einhaltung der Klimaschutzziele funktioniert. Und da habe ich Hoffnung, dass wir das schaffen mit der neuen EU-Kommission und hoffentlich auch mit der neuen Bundesregierung, dass man da wirklich vorankommt. Wir haben zusätzlich auch natürlich die Notwendigkeit, dass auch die Industrie dieses sogenannte Design for Circularity jetzt auch ernsthaft betreiben muss. Und da kann beispielsweise auch die Digitalisierung und alles, was damit zusammenhängt, durchaus ein interessanter Treiber sein, um das Ganze dann auch nach vorne zu bringen.
Hm. Und zu dieser technologischen Entwicklung und auch, wir sprechen in unserer Langfassung auch von mehr Ehrlichkeit, gehört natürlich auch, dass wir Vorurteile, was Techniken anbelangt, über Bord werfen. Also mechanisches Recycling ist nicht per Definition der beste Weg, sondern es hat eine Aufgabe, aber es muss auch sehr speziell ein geeignetes Material zur Verfügung gestellt werden. Und es gibt auch viele Risiken, auch Schadstoffrisiken, die wir sehen müssen. Aber auch das chemische Recycling liefert nicht für alles eine Lösung, aber ist eine Bereicherung, insbesondere für die schwierigen Abfälle. Und last but not least ist auch die Müllverbrennung mit einer chemisch nachgeschalteten Stufe auch eine weitere Möglichkeit, um Defossilisierung voranzubringen. Und wir sagen in unserem Papier, gebt bitte diese bürokratische Bevorteilung oder Benachteiligung unterschiedlicher Techniken auf und legt wirkliche Basiskriterien, einfache Basiskriterien für Techniken fest. Und der Rest muss dann am Markt durch die Marktteilnehmer entschieden werden. Deswegen sind wir auch für eine Überarbeitung der Abfallhierarchie, wo also chemisches, mechanisches und auch das, auch die Müllverbrennung mit chemischem Recycling gleichberechtigt sind. Und dann muss die Zukunft entscheiden, wer die Nase vorne hat. Und dann kann im Sinne von dem, was Frau Dr. Kummer eben ausgeführt hat, können wir wieder eine Führungsposition übernehmen. Nämlich viele Techniken, gerade im chemischen Recycling, sind in Deutschland entwickelt worden und werden jetzt unter anderem sogar in den USA zur Marktreife gebracht. Nur weil wir noch immer diese überholte Vorstellung haben, dass nur das mechanische Recycling das alleinig glücklich, selig machende ist.
Mhm. Ja, für die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer da draußen, also so Punkte wie zum Beispiel gerade die Bevorteilung des mechanischen Recyclings, da würde ich normalerweise drauf anspringen, haben wir aber in der ersten Folge beziehungsweise im ersten Teil dieser Diskussion schon darüber gesprochen. Deswegen, wer da gerne mehr zu wissen möchte, ruhig mal in den ersten Teil auch reinhören. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage für diese Podcast-Folge, die Frau Dr. Kummer auf ihrem Punkt oder ihr Stichwort der neuen Regierung aufbaut. Wir haben ja eine neue Regierung in Deutschland, die mit ihrem Koalitionsvertrag ja auch einmal auf die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie geguckt hat, nämlich auf dessen Grundlage ein Eckpunktepapier für kurzfristig umsetzbare Maßnahmen erarbeiten will. Da passt es doch, dass Sie jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt ein Eckpunktepapier der DGAW auch in den Ring werfen. Im Abschnitt im Koalitionsvertrag um den Chemiestandort Deutschland, das ist ja das zentrale Anliegen dieses Eckpunktepapiers und Ihres Positionspapiers eben auch. Ist das etwas, wo Sie jetzt Synergien sehen? Gibt es da vielleicht schon Austausch? Haben Sie Erwartungen daran, wie das weitergehen soll? Also wie ist da der Weg?
Also vollkommen richtig. Wir haben natürlich den Koalitionsvertrag uns sehr intensiv angeschaut und wir haben uns schon auch gefreut, dass die NKWS, also die Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, da auch erwähnt ist. Und letztendlich sind natürlich kurzfristige und mittelfristige Maßnahmen notwendig, um hier voranzukommen. In unserem Papier haben wir tatsächlich ja, also in dem DGAW-Papier, auch schon einige Maßnahmen genannt, die auch durchaus kurzfristig umsetzbar wären. Was man auf jeden Fall dringend bräuchte, kurzfristig, ist die Situation des Kunststoffrecyclings zu verbessern. Also wenn wir deutsche Unternehmen wirklich fördern wollen, dann müssen einfach Chancen erhöht werden und da muss man aus allen Kanonenrohren schießen, auch mal an finanzielle Anreize denken, wie Rezyklate insgesamt beispielsweise besser abgesetzt werden können. Und das geht durch vielerlei Möglichkeiten. Das geht auf europäischer, aber auch auf nationaler Ebene. Zum Beispiel könnte man sich mal austauschen dazu, einen geringeren Mehrwertsteuersatz zu erlassen auf Produkte, die einen hohen Rezyklatanteil haben. Sonderabschreibungen für Unternehmen, die hier investieren. Oder eben auch eine reduzierte Ökosteuer für Unternehmen, die halt da letztendlich betroffen sind von hohen Preisen. Ja, und ein ganz wichtiger Hebel, und das möchte ich echt ansprechen, weil ich glaube, dass auch durchaus hier kommunale Unternehmen, die öffentlichen Unternehmen hier eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, nämlich wir müssen unbedingt die öffentliche Beschaffung hier zwingen, eine Vorbildfunktion zu übernehmen. Ja, und der Staat muss sich verpflichten, bei Ausschreibungen Rezyklate bevorzugt einzusetzen. Und den Hebel, der da vorhanden ist, der ist wirklich riesig. Das Marktvolumen beispielsweise der öffentlichen Beschaffung war in den letzten Jahren so in Deutschland bei allein 440 Milliarden Euro gelegen. Ja, das heißt also, riesige Möglichkeiten, das entspricht übrigens 17% des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Da merkt man dann schon, welche Möglichkeiten es gäbe, allein von der öffentlichen Hand solche, sag ich mal, Rezyklate und das, was eben aus dem Bereich der Abfallwirtschaft kommt, nach vorne zu treiben. Also ein Riesenhebel, lassen Sie es uns einfach gemeinsam anpacken.
Also ich hätte im Kern nur einen Wunsch oder eine Erwartung, die wir mit unserem Papier erreichen möchten oder vielleicht sogar erreichen. Wir haben das natürlich weit verteilt und hoffen, dass das auch der eine oder andere dann liest. Das ist nämlich, dass man im Koalitionsvertrag die beiden Kapitel, die untereinander stehen, zusammen betrachtet, nämlich chemische Industrie und Abfallwirtschaft. Weil das ist die Zukunftsfrage für die deutsche chemische Industrie und natürlich für die Abfallwirtschaft.
Mhm. Ja. Ja, ein guter Aufruf zum Schluss. Ich weiß aus Gesprächen, dass hier durchaus einige kommunale Unternehmen auch zuhören. Deswegen an dieser Stelle ja für die letzten Beiträge gerne da einmal genau lauschen und dann vielleicht auch einmal in das Positionspapier hineinschauen. Ja, super. Wir sind damit am Ende einer längeren Diskussion angekommen und haben ja viele, viele Themenfelder abgesetzt, aber so wie Sie am Ende ja auch nochmal zusammengefasst haben und was Herr Lahl jetzt zu Ende auch nochmal betont hat, da sind wir ja durchaus von anderen Industrien gar nicht weit entfernt und der Handschlag sollte da durchaus öfters mal gesucht werden und vor allem auch der Dialog miteinander geführt. Ja, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, einmal, ja, ich nenne es mal Rundumschlag, also viele verschiedene Themen einmal anzuschauen, die aber alle durchaus zusammenhängen. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, in die Shownotes zu gucken, denn da ist der Link auch zu dem Positionspapier hinterlegt, das natürlich in Komplexität und Tiefe dieser Podcast-Folge einiges voraus hat. Wir konnten nicht über alles sprechen, aber interessierte Leserinnen und Leser können da bestimmt auch gerne einmal reingucken. Ja, für heute bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, als vielen herzlichen Dank an Sie beide, dass Sie nicht nur bei einer, sondern gleich bei zwei Podcast-Folgen hintereinander mit dabei waren und uns mit in dieses Thema genommen haben. Frau Dr. Kummer, Herr Professor Lahl, vielen Dank an Sie.
Gerne.
Vielen Dank auch an Sie.
Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de/Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk. Treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de/Mitgliedschaft, der Link dazu in den Shownotes.